Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ja, und kein ungeschriebenes Blatt in der Stadt Fulda ist ja der mein heutiger Gast. Wir kennen uns seit vielen Jahren, sind ja auch fast direkte Nachbarn. Ich wohne in Fulda Galerie, er wohnt ja auch gar nicht so weit und arbeitet auch gar nicht so weit. Er arbeitet in der Kreuzkirche Neuenberg. Bei mir heute der Pfarrer Stefan Bürger. Hallo Stefan.
Ja, grüß dich. Danke für die Einladung.
Ich darf dich duzen wahrscheinlich. Also wir duzen uns ja sonst auch, deswegen wäre es ja komisch, wenn nicht.
Ja, wäre jetzt dumm, sich zu verstellen.
Genau. Du darfst ja Schwarz zu mir sagen. Spaß. Stefan, wir kennen uns auch schon lange. Wir kennen uns, glaube ich, final haben wir uns wirklich über das Weihnachtssingen, was wir damals ja auch im Kreuz, auf die Beine gestellt haben, zusammen mit dem Förderverein der Kreuzkirche damals. Da haben wir uns, glaube ich, final drüber richtig kennengelernt, oder? So war das doch.
Ja. Ja, ich meine, das ist da gewesen, das Weihnachtssingen, das passt ja ganz gut. Kreuz meets Kreuzkirche haben wir ja damals getitelt und da haben wir uns kennengelernt. Ja,
mittlerweile auf dem Domplatz beheimatet mit einem Riesenerfolg, viele, viele tausend Leute, die beim Weihnachtssingen dabei waren. So viele Leute hättest du wahrscheinlich gerne auch im Gottesdienst.
Ja, die würden nicht ganz in die Kirche reinpassen, das ist so, aber es schadet nie, wenn viele Leute im Gottesdienst sind. Irgendwie macht es dann auch mehr Spaß. Glaube ich, die da sind, denen macht es mehr Spaß und mir auch.
Kommen wir mal bei dir auch, fangen wir ganz vorne an. Kultur ist ja ein wichtiges Thema auch für dich, Kirche natürlich. Du bist in Kassel geboren, Kassel aufgewachsen wahrscheinlich auch, oder?
Ja, genau. 1968 bin ich geboren, bin jetzt 54 in Kassel und habe dann da meine Abitur gemacht und dann studiert an verschiedenen Orten. So macht man das bei Theologie. In Bethel habe ich die Sprachen gelernt, 3 Sprachen. Und dann war ich noch 2 Semester in Erlangen und noch ein paar Semester in Göttingen.
Wann war dir klar, dass du Theologie studieren willst, dass du auch den Beruf dann später des evangelischen Pfarrers annehmen wirst? Wann war dir das klar?
Das war spät klar, eigentlich bei der Bundeswehr. Ich war tatsächlich bei der Bundeswehr, das wissen gar nicht ganz viele von mir. Ich stammte aus dem Haushalt, wo man das machte, wo man zur Bundeswehr ging. Ja. Und dabei ist mir dann gekommen, ja, bei der Kirche was arbeiten wäre gut und Pfarrer passt dann auch. Ja. Ich hatte erst gedacht, vielleicht religionspädagogische Richtung, aber verschiedene Menschen, die mich damals beraten haben, in der Schule, Lehrerinnen und Lehrer oder so, Pfarrerinnen und Pfarrer, und die haben gesagt, mach volle Theologie, damit hast du ganz viele Möglichkeiten.
Hast du vorher einen anderen Traumjob gehabt oder einen anderen Wunsch, wohin du vielleicht gehen wollen würdest? Fußballprofi oder sowas in der Art wahrscheinlich?
Ja, Fußballprofi, das wäre nicht schlecht gewesen, aber dafür hat es nicht gereicht. Ja, so richtig wusste ich nicht, so wie es vielen jungen Leuten auch geht heute. Die wissen nicht, was sie machen sollen. Irgendwas mit Kirche hätte ich gut gefunden. Ja. Das kommt durch meine Erziehung, durch mein Elternhaus und auch durch die Kinder- und Jugendarbeit, wo ich mich früh engagiert habe. Und dann habe ich auch allen Mut gefasst und gesagt, ja, ich zieh's durch, auch da 3 Sprachen zu lernen. Latein, Griechisch, Hebräisch in 4 Semestern, das war hardcore.
Du feierst ja in diesem Jahr, 2023, dein 25-jähriges Dienstjubiläum als Pfarrer. Wie waren deine Stationen und wie bist du nach Fulda gekommen?
Ja, nach dem Studium bin ich dann nach dem Examen ins Vikariat gegangen und da bin ich nach Künzell gekommen. Das kam durch meine Frau. Meine Frau ist nämlich Lehrerin in Künzell geworden und damals habe ich dann gehofft und meine Kirche gebeten, dass ich eben in der gleichen Gegend mein Vikariat machen kann. Das habe ich dann in Künzell gemacht. Und nach den 2 Jahren haben wir dann zusammen uns überlegt, dass wir gerne in Fulda bleiben wollen. Und dann haben wir gesagt, ja, super. Es gibt eine Stelle an der Kreuzkirche, die wurde damals von einer halben auf eine ganze Stelle erhöht. Und die habe ich bekommen. Und da bin ich jetzt tatsächlich 25 Jahre, also eine Station, 25 Jahre immer an der gleichen Stelle. Aber irgendwie auch nicht langweilig.
Die Kreuzkirche hat sich auch viel verändert. Die ist auch gewachsen, auch nicht nur wahrscheinlich auch von den Leuten, die zu dir kommen, sondern auch von den Räumlichkeiten. Aber lass uns ganz kurz noch am Anfang bleiben. Kreuzkirche, gab es immer so, hast du mal zwischendrin überlegt, vielleicht dann doch mal den Ort zu wechseln? Oder hast du dich immer sehr, sehr wohl und heimisch in der Kreuzkirche gefühlt?
Beides. Ja. Also im Endeffekt, die erste Zeit würde ich sagen, so vielleicht 15 Jahre habe ich eigentlich nie dran gedacht, da zu wechseln. Und dann aber mit der Zeit kommt dann immer mal der Gedanke, ist gibt es vielleicht was anderes, eine andere Kirchengemeinde, ein anderer Ort, vielleicht auch was Überregionales. Aber das ist ja auch nicht ganz so einfach. Ich bin ja eben kein katholischer Priester, sondern habe eine Familie, eine Frau und zwei Kinder, die eben auch noch damals die Kinder bei uns zu Hause gewohnt haben. Und da reißt man dann eine Familie aus allem raus. Das macht man nicht so einfach.
Du hast ja gerade deine Frau und deine Kinder angesprochen. Deine Kinder sind ja auch mittlerweile erwachsen. Du hast einen erwachsenen Sohn, eine erwachsene Tochter. Hattest du die mal überlegt, auch in deine Fußstapfen zu treten? Oder war klar, die werden auf jeden Fall was anderes machen?
Also der Malte und die Berit, die haben tatsächlich natürlich auch Kirche ganz hautnah mitbekommen. Auch so mit ganz krassen Dingen. Also, dass der Papa angerufen wird und es ist jemand verstorben und ich gehe jetzt zu jemandem hin, wo jemand verstorben ist und wir beten. Das kennen Kinder sonst nicht. Oder ich erinnere mich an Zeiten, da auch wieder ist jemand verstorben und habe ich gesagt, ja, und jetzt gehe ich rüber und läute die Glocken. Und dann fragen mich die Kinder, ja, warum denn? Ja, das ist einfach ein Gedenken an Menschen, die gestorben sind. Die Kinder haben natürlich Kirche ganz hautnah mitbekommen und auch das als zum Teil interessant und schön. Und so richtig war aber nie der Wunsch von denen, auch Pfarrer oder Pfarrerin zu werden.
Wir gehen jetzt in eine ganz andere Richtung auch, aber ihr seid trotzdem stolz, sicherlich sehr, auf eure Kinder.
Ja, also die beiden, ich habe eigentlich gelernt, nicht so sehr irgendwie stolz zu sein auf das, was sie tun. Oh, du hast eine 1, du hast eine 2 oder du hast eine 3, sondern einfach irgendwie stolz zu sein, wie die sind. Einfach so als Personen. Und das sind meine Frau und ich sehr.
Ich habe es gerade am Anfang schon mal gesagt, räumlich ist die Kirche auch gewachsen. Die Gemeinderäume, auch die Kirchenräume sind um knapp 200 Quadratmeter erweitert worden. Das ist sehr ungewöhnlich in der heutigen Zeit. Wie kam das und wie habt ihr das finanziert?
Ja, das war wirklich eine spannende Zeit. Tatsächlich feiern wir das jetzt dieses Jahr, 10 Jahre Kreuzkirchenanbau, 200 Quadratmeter angebaut. Und das hatte natürlich auch medial ein Riesenecho, weil an manchen Stellen werden Kirchen geschlossen und wir erweitern die Kirche. Wir haben ja damals den Slogan geprägt, ja, als einzige Kirche in Hessen haben wir unsere Kirche vergrößert. Das war super und wir sind auch total froh, dass wir diese Räumlichkeiten haben. Es war schwierig mit der Finanzierung, denn die Planungen liefen eigentlich darauf hinaus, dass dieser Kirchenanbau 400.000 Euro kosten sollte und nachher hat es 900.000 gekostet. Und das hieß eben, wir mussten nicht 60.000 Euro an Spenden sammeln, sondern eben 400.000 mit Förderverein und allem Möglichen. Das war manchmal herausfordernd, wo ich auch und manche aus unserem Team gedacht haben, wir schaffen es nicht, aber wir haben dann immer wieder uns gegenseitig Mut gemacht und wenn wir jetzt in unserer Kirche sind und auch andere finden es schön und fühlen sich wohl, dann ist das eigentlich unser Lohn.
Es gibt ja auch den Förderverein, der da wahrscheinlich auch maßgeblich da auch mit involviert war, als es um da auch die Finanzierung ging, oder?
Ja, genau. Dieser Förderverein, wir haben im Endeffekt 200.000 Euro als Darlehen aufgenommen und mussten dann im Jahr 15.000 Euro da an Darlehensrückzahlungen aufbringen und das haben die Fördervereinsmitglieder gemacht in den letzten 10-12 Jahren und jetzt haben wir das Darlehen tatsächlich fast abgetragen. Also das ist auch ein schönes Gefühl.
Das glaube ich gerne nach 10 Jahren. Das ist ja auch schon ein Erfolg, dass es auch so ging. Das Weihnachtssingen hat da ja sicherlich auch, ist ja auch mit da eingeflossen. Das hat sicherlich auch da einiges zu beigetragen.
Genau, das Weihnachtssingen hat eben einen Beitrag dafür geleistet. Also im Kreuz haben wir da vielleicht etwa 1500 Euro dann irgendwie als Erlös gehabt. Das ist schon was, aber den größten Batzen haben eben die Mitglieder getragen, die eben da 50, 100 oder auch über 1000 Euro an Spenden jedes Jahr gegeben haben.
Ja, das glaube ich. Ich würde mal gerne wissen, wie eigentlich so ein Arbeitsalltag eines evangelischen Pfarrers aussieht. Wie stehst du morgens um 8 auf und gehst ins Büro oder wie sieht's aus?
Also das wäre eigentlich ganz, ganz schön, so diese Vorstellung. Aber tatsächlich habe ich auch ein Büro, aber das ist im Pfarrhaus. Für manche war ja dann in der Corona-Zeit das ein bisschen was Besonderes, ein Homeoffice zu haben. Ich habe eigentlich immer Homeoffice. Das heißt, ich habe zwar ein Büro, aber das in unserem Haus, wo wir Miete zahlen, ist ein Pfarrhaus, wo wir als jetzt meine Frau und ich noch vorher mit unseren Kindern gewohnt haben. Und ich bin eigentlich ein Frühaufsteher. Manchmal leider zu früh, weil ich manchmal nicht schlafen kann. Das bringt auch manchmal meine Arbeit mit sich oder vielleicht auch das Alter. Manchmal wache ich um 4 oder 4:30 auf, mir geht vieles durch den Kopf und dann stehe ich auf, als sei ich mich im Bett rumwälze. Aber in der Regel bin ich so gegen 8 am Schreibtisch und ich nehme mir auch Zeit, mittags ein bisschen Pause zu machen. Koche auch öfters. Ich habe das so vor 10 Jahren so ein bisschen übernommen in unserer Familie, als meine Frau so die erste Zeit mit den Kindern, also unser Sohn, der wird jetzt 25, also meine Frau hat so 10, 15 Jahre das alles übernommen und irgendwann habe ich gesagt, ja, ich kann auch meinen Beitrag leisten und ich koche gerne, esse gerne und deswegen koche ich auch immer mal. Diese Woche jetzt gerade nicht sehr viel, hat meine Frau viel gekocht, weil ich viel Termine hatte. Also ich nehme mir zwischendurch Zeit, aber ich habe auch Termine. Ich bereite viel vor. Ich kann es nicht haben, wenn ich so 20 Termine am Tag habe. Ich brauche einfach Zeit, um meine Predigten vorzubereiten, Beerdigungen. Und natürlich bin ich auch oft auf Besuchen, besuche ältere Menschen zum Geburtstag oder ich bereite etwas am Schreibtisch vor oder halte Gottesdienst, Beerdigung, Taufen, Trauungen. Aber es gibt auch immer mal Außentermine, wie jetzt hier im Podcast oder mit der Presse oder auch so Besprechungen und Sitzungen mit Kolleginnen und Kollegen.
Wie bereitet man denn so einen Gottesdienst vor? Sitzt man da im Café und schaut, wie Leute an einem vorbeilaufen und lässt sich davon inspirieren? Gibt es sowas auch wie so ein Autor oder wie machst du das?
Also ich versuche mir dafür morgens besonders Zeit zu nehmen, weil ich da meine hellste Zeit habe. Wenn ich morgens am Schreibtisch sitze, dann mache ich erstmal so einen kleinen organisatorischen Sache, guck mal die Mails vom letzten Abend noch an, versuche sie die zu beantworten und dann nehme ich mir eine Zeit von vielleicht 1,5, 2 Stunden und sage, diese Zeit soll jetzt dafür sein, dass ich diesen Gottesdienst vorbereite. Dann gibt es in der Regel einen Bibeltext, der für den Sonntag vorgeschlagen ist. Ich muss den nicht nehmen, aber dann schaue ich mir den an, mache für mich ein Brainstorming, lese vielleicht ein bisschen was im Hintergrund, was fallen mir für Worte da ein, was fallen mir für Begegnungen ein und ich sammle tatsächlich das in einer Art Mindmap, habe da so ein Computerprogramm und sammle mir diese Mindmap dann zusammen, einzelne Punkte und finalisiere das dann irgendwann und vielleicht am nächsten Morgen oder am übernächsten Morgen schaue ich es mir wieder an und schaue, was brauchen eigentlich die Menschen? Was brauchen die Menschen bei diesem Bibelwort? Also meine Aufgabe ist ja nicht hauptsächlich als Pfarrer zu sagen, was in der Bibel steht und die Menschen sind mir egal, sondern ich überlege, was könnten für Menschen im Gottesdienst sitzen, was könnten da für Altersgruppen sein und dann schaue ich, wie könnte dieses Bibelwort, was damals seinen historischen Kontext hatte, heute in die Zeit passen. Dann muss das ein bisschen Pep haben, dann dürfen die Leute sich nicht langweilen. Auf meinem Facebook-Profil habe ich draufstehen, 11. Gebot, du sollst die Leute nicht langweilen. Also es muss auch angemessen sein zu dem, was in der Bibel steht, aber es muss auch in unsere Zeit passen und es muss die Leute berühren. Wenn die mal lachen, wenn die mal vielleicht bewegt sind oder mal eine Träne in den Augen haben, dann habe ich nicht alles falsch gemacht.
Du hast gerade Facebook angesprochen. Das ist ja nicht der einzige Social-Media-Kanal, den du auch betreust. Kennst dich ja tatsächlich richtig aus. Es gibt TikTok, neuerdings, gar, habe ich gesehen. Bist bei Twitter auch, habe ich gesehen. Und Instagram. Du kennst dich also richtig gut auch im Social-Media-Bereich aus.
Ja, richtig auskennen. Naja, ich mach das mal. Ich mach das mal und versuche es jetzt nicht ganz blöde zu machen. Letztlich habe ich das gelernt, indem ich immer meine Kinder gefragt habe. Da habe ich gesagt, wie funktioniert denn das? Also Facebook mache ich am längsten und das ist aber der Kanal, der eben, den ich vielleicht 15 Jahre schon habe, aber der jetzt junge Leute nicht mehr erreicht. Da sind jetzt von der Zielgruppe meine Altersgruppe oder vielleicht die Ü-40-Jährigen drin. Die jungen Leute, die sind eher bei Instagram. Aber meine Erfahrung ist in Bezug auf Konfirmandinnen und Konfirmanden, habe ich schon auf Konfifahrt jetzt gemerkt, irgendwie sind die nicht mehr nur noch auf Instagram, sondern viel auf TikTok und Snapchat und was es noch alles gibt. Aber desto neuer diese Kanäle werden, desto weniger erschließen sie sich mir. Dann muss ich meine Kinder wieder fragen und sagen, hä, wie geht denn TikTok und wie stellt man da was ein? Und tatsächlich haben wir jetzt vor kurzem mal mit den Konfis TikToks gemacht, die ziemlich durch die Decke gegangen sind. Das waren tatsächlich 450.000 Leute, die so einen kleinen TikTok-Tanz da gesehen haben und glaube ich 20 oder 25.000 Likes. Da war ich ziemlich überrascht und die Jugendlichen fanden es irgendwie auch nice.
Generell ist das Thema Öffentlichkeitsarbeit ja auch ein wichtiges Thema für dich. Du warst lange Zeit auch Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit des Kirchenkreises. Das ist ein Thema, das dir sehr nahe und wichtig ist, oder?
Ja, ich finde, Kirche muss in die Öffentlichkeit. Was sollen wir in unserem Kreis bleiben? Also wenn ich an Weihnachtssingen denke, natürlich, wir gehen auf den Domplatz oder auf andere große Plätze und zeigen den Menschen, ja, wir sind da, wo ihr seid. Wir sind da, wo die Menschen sind. Und es ist immer schön und gut, wenn Kolleginnen und Kollegen alle möglichen tollen Dinge machen, aber keiner weiß es. Und deswegen denke ich immer Öffentlichkeitsarbeit mit. Egal, was ich mache, das geht relativ fix über Instagram oder Facebook, mal eben ein Post da rausgeschickt oder eben auch durch Kontakt zu Presse und öffentlichen Medien, die wir hier in Fulda haben oder auch mal überregional. Also Öffentlichkeitsarbeit gehört zur Kirche dazu und ich habe da auch eine gewisse Leidenschaft und freue mich, wenn da was geht. Und die Menschen nehmen das auch wahr. Die sagen dann, wow, sie waren ja wieder in der Presse. Ich habe das gesehen. Sie machen ja tolle Sachen. Die kommen vielleicht gar nicht, aber sie nehmen wahr, Kirche tut was.
Zur Öffentlichkeitsarbeit gehört sicherlich auch dein Auftritt am 25. Mai bei Stadtgespräch, wo wir dich ja auch eingeladen haben. Die Bernadette Wahl und ich moderieren ja seit einiger Zeit ein Format, Kultur trifft Kirche, wo ein Vertreter der Kirche, das bist in diesem Fall du, und ein Vertreter und eine Vertreterin aus der Kultur, in dem Fall ist es die Katja Schmieler-Wortmann vom Kulturzentrum Kreuz e.V. Ihr werdet ja aufeinandertreffen und werden euch Fragen stellen, ja, zum Thema Kirche, zum Thema Kultur, zum Thema Heirat wird ja auch so ein großes Thema sein, weil du ja auch quasi Wolfgang und Katja damals auch getraut hast, witzigerweise. Also das ist ja auch ein Auftritt für dich beim Stadtgespräch, was in die Öffentlichkeit gehört und was in der Öffentlichkeit auch ankommt. Wir hatten dich damals gefragt und du hast sofort Ja gesagt. Freust du dich auf den 25. Mai?
Ich freue mich darauf, aber das ist natürlich was, was ich jetzt nicht so jeden Tag mache und deswegen ist es auch mit einer gewissen Aufregung verbunden. Aber ich bin als Pfarrer auch ein öffentlicher Mensch und ich glaube, die Kirche braucht das immer mehr, dass wir in der Öffentlichkeit sind und dass die Menschen merken, wir sind bei denen. Also zum Beispiel, wenn ich joggen gehe, da kommt man plötzlich in einen ganz anderen Dialog mit Menschen, als wenn ich die bei mir in die Kirche einlade. Also mehr rausgehen, nicht so sehr sagen, komm zu uns, sondern mehr rausgehen zu den Menschen. Ich glaube, das ist unser Auftrag als Kirche.
Generell bist du ja auch ein sportlicher Mensch. Du hast gerade angesprochen, wenn du joggen gehst, aber du bist ja sogar auch, ich glaube, 2,4, weil das bist dein ersten Marathon auch gelaufen mittlerweile. Auch viele, vor allem Halbmarathons, die du noch immer läufst, 10-Kilometer-Läufe und sowas. Sportlich warst du schon immer und wahrscheinlich, oder kam das auch erst später mit der Zeit?
Ja, also ich war tatsächlich nicht immer sportlich. Also wenn mein Klassenlehrer von der Realschule, wo ich am Anfang war, gehört hätte, dass ich Marathon gelaufen würde, da hätte der sich wahrscheinlich totgelacht. Also ich war eher ein bisschen moppelig und bin eben über den Bock nicht rübergekommen, sondern eben wie eine Schildkröte auf den Rücken geflogen. Also ich war tatsächlich nicht besonders sportlich. Ich habe ein bisschen Fußball gespielt, so in der Freizeit und Tennis. Aber durch diesen Marathon, den ich da gelaufen bin in 2004 in Berlin und die einjährige Vorbereitung, habe ich da eigentlich eine Leidenschaft entwickelt, weil Laufen ist das Schöne, das kann ich eben zu aller Zeit und an jedem Ort und das habe ich mir beibehalten.
Wie war das damals? Hast du dir dann 2003, wahrscheinlich muss es ja dann gewesen sein, gedacht, so, ich laufe jetzt nächstes Jahr einen Marathon? Wie kommt man zu so einem Entschluss?
Ja, so war es tatsächlich nicht. Also und ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, sondern damals hat die örtliche Fuldaer Zeitung sich Gedanken gemacht und haben ein Gewinnspiel ausgelobt und haben gesagt, wer möchte Marathon laufen? Wir trainieren ihn oder sie ein Jahr lang bis zum Berlin-Marathon. Und dann habe ich da mitgemacht und ich erinnere mich da tatsächlich noch wie an diesem Morgen. Es war ein Montag, mein freier Tag und ich habe ein bisschen länger geschlafen. Meine Frau hat dann den Anrufbeantworter abgehört und hat dann gesagt, Stefan, die Fuldaer Zeitung ist auf dem AB, du bist ausgelost worden zum Marathon. Dann habe ich einen medizinischen Check gekriegt. Es war tatsächlich so, ich habe meiner Frau gesagt, mach keine Witze, da macht mal keine Witze drüber. Doch, du sollst direkt zurückrufen. Dann habe ich einen medizinischen Check bekommen und dann ging das Training los. Von 0 auf 42 Kilometer mit professioneller Begleitung, Physio, Orthopäde, Klamotten, Schuhe. Sascha Wingenfeld hat mich dann trainiert und ja, und dann habe ich hier den Titel in Fulda bekommen, ich bin der Marathonfahrer. Dadurch, dass die Fuldaer Zeitung das eben ganz intensiv begleitet hat, habe ich dann mehr oder weniger einmal im Monat einen großen Artikel in der Fuldaer Zeitung gehabt und habe das natürlich dann verbunden mit meiner Arbeit, habe dann erzählt, wie ich eben zwischen Krippenspielproben und Heiligabendvorbereitung eben meine langen Läufe mache und wo es kneift und wo ich keine Lust mehr habe oder wo ich Lust habe. Und es ist bis heute noch so, die Menschen kennen mich als den laufenden Pfarrer.
Das ist ja auch Öffentlichkeitsarbeit gewesen im Grunde, was du da gemacht hast. Aber das Laufen hat dich nicht losgelassen. Also du hast da dann begonnen, aber du läufst noch heute immer noch. Ich habe es ja eben schon gesagt, auch noch, zumindest Halbmarathons regelmäßig.
Genau, ich mache immer mal wieder neue Trainingspläne, dann zwickt mal wieder was oder man hat eine Erkältung, fange ich den Trainingsplan wieder von vorne an. Die Wettkämpfe gab es ja jetzt zuletzt nicht so richtig bei Corona, aber ich versuche mich so in dem Stand von Halbmarathon zu halten, auch so in der Größenordnung von 2 Stunden, das zu schaffen. Ob es nochmal irgendwann Marathon ist, es ist schon auch anstrengend und diese langen Läufe dann eben 3-4 mal 30 Kilometer zu laufen, ist anstrengend. Manche sagen, ich hätte gar nicht die Zeit dazu. Ja, wir haben alle die gleiche Zeit, 24 Stunden. Ja. Und es ist die Frage, wie man die Zeit füllt. Also meine Erfahrung ist, wenn ich immer mal zwischendurch laufe oder ich gehe auch mal schwimmen oder fahre mit meinem E-Bike durch die Gegend, dann habe ich danach auch wieder bessere Möglichkeiten, mir gute Gedanken für Predigten zu machen. Die ganze Zeit stur am Schreibtisch zu sitzen, ist nicht mein Ding.
Laufen, Fahrradfahren und Schwimmen, steht der Triathlon der nächste bald an?
Ja, ich glaube, ein Triathlon steht dann an, wenn man Triathlon mit dem E-Bike fahren kann. Also eher nicht. Ich schwimme so ein bisschen, um mal was anderes zu machen. Habe tatsächlich mal vor einer Zeit mir ein bisschen was beibringen lassen, das Kraulen, und versuche, das irgendwie hinzukriegen. Aber Laufen ist definitiv viel einfacher.
Du hast vor kurzem noch mal einen Schwimmkurs quasi gemacht, um das Kraulen zu erlernen.
Genau, ich habe einen Schwimmkurs gemacht bei einer jungen Frau. Ja. Die habe ich kennengelernt auf einer Skifreizeit als Teamerin. Und da wusste ich, die hat so halbprofessionell, ist die geschwommen. Und dann habe ich die gefragt, kannst du es mir mal ein bisschen beibringen? Und dann habe ich im Freibad vor 2 Jahren mal das ein bisschen gelernt und habe versucht, auch dann noch ein bisschen selber dran zu bleiben. Und in dem Zusammenhang hat sie dann gesagt, ja, und traust du mich? Also so läuft's eben auch. Also sie fragte mich dann, ob ich sie traue. Und tatsächlich wollte ich das auch. Aber dann kam Corona dazwischen und dann habe ich eine Kollegin gebeten, die oder einen Kollegen, der das dann gemacht hat.
Beim Skifahren hast du sie kennengelernt, hast du gesagt. Ski ist ja auch ein Thema bei dir.
Ja, Skifahren tue ich auch gerne. Das war eine Skifreizeit für Jugendliche, die damals vom Dekanat Lauterbach angeboten wurde. Und da habe ich damals mitgemacht. Und Skifahren ist auch was ganz Tolles. Also zuletzt war ich mit meiner Tochter nochmal 4 Tage weg. Und einfach dieses Gefühl, draußen in der Weite zu sein, den Schnee, die Berge, dann auch was Leckeres zu essen, so ein Kaiserschmarrn oder so auf einer Hütte, abends im Hotel nochmal in der Sauna zu sein, das ist schon was Besonderes und ist auch ein Vorrecht, weil ist auch ziemlich teuer und ich bin froh, dass ich das mir leisten kann.
Neben den ganzen sportlichen Aktivitäten und deinem Job hast du vor knapp über 10 Jahren nochmal nebenberuflich eine Ausbildung zum Fundraising-Manager gemacht. Wie hast du da noch die Zeit gefunden und was genau hat das auf sich und warum hast du es gemacht?
Ja, damals gab es das Angebot, dass man sich in so einem Art In-House-Kurs für die Fundraising-Akademie für diesen Kurs bewirbt. Und das war genau an dem Anfang, wo wir in die finale Phase der Finanzierung unseres Kirchenumbaus gingen. Und da habe ich gedacht, ja, da lerne ich was und setze es direkt um. Und das habe ich tatsächlich auch gemacht. Da bin ich manchmal über meine Kräftegrenzen hinausgegangen. Letztlich hat es alles gut hingehauen. Ich habe da gelernt, wie kann man Menschen begeistern für eine Sache. hat viel auch mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun. Also diese Schiene Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit, die gehen einfach zusammen und auch Gemeindeentwicklung. Es ist ja nicht einfach so, dass ich den Menschen sage, gib mir irgendwie ein Geld, sondern ich zeige den Menschen, das ist unser Ziel, das ist unsere Vision. Wir wollen diese Kirche für sehr viele Menschen erweitern, Jugendräume, Kinderräume und eine große Küche, dass Menschen hier feiern können. Und dann sagen Menschen, ja, dafür gebe ich Geld. Und da kann man natürlich verschiedene Instrumente lernen. Ich musste da 4 Hausarbeiten schreiben, habe da eine schriftliche Klausur schreiben müssen, wo ich mir gedacht habe, das noch mit Mitte 40 eine Klausur schreiben, niemals. Aber das ging alles gut. Und das hat mich sehr viel weitergebracht, auch in der gleichen Ebene, wie ich eigentlich auch sonst schon gedacht habe, eben, dass ich schaue auf Zielgruppen, auf Menschen, was brauchen die? Und ich glaube, als Kirche müssen wir das viel mehr schauen, also was die Menschen brauchen. Und nicht nur das, was wir wollen, sondern was brauchen die Menschen? Dazu müssen wir das Ohr viel mehr an den Menschen haben als Kirchen. Da hat sich ja unsere Kirche jetzt auf den Weg gemacht. Also auf Gott hören und schauen, was die Menschen brauchen. Das ist so der Slogan, den sich unsere ganze Kirche jetzt zu eigen gemacht hat und gesagt hat, ja, wir schauen, was brauchen die Menschen von uns? Und zum Beispiel machen wir mit unserer Jugendreferentin, jetzt haben wir wieder eine neue halbe Stelle besetzt, unsere Jugendreferentin, habe ich gerade gestern mit ihr drüber gesprochen, sie wird jetzt demnächst 25- bis 35-jährige junge Menschen besuchen, sie ist selber 26 und wird zu denen hingehen, denen ein kleines Giveaway geben und dann sagen, ich komme von der evangelischen Kirche und will sie einfach nur als neu zugezogene willkommen heißen. Ich will nichts von ihnen, ich will einfach nur sagen, uns gibt's. Und wenn es dann ein Türgespräch gibt oder man reingebeten wird, dann kommt es vielleicht darauf, dass diese Menschen sagen, das brauche ich von Kirche. Also Kirchenmitglieder sollen merken, sie werden gefragt, was sie brauchen. Wir bieten schon was aus langer Tradition und davon wird auch vieles beibehalten, unsere Gottesdienste, Konfirmandenunterricht, aber wir müssen auch schauen, was gibt's Neues.
Ja, schöne Idee, also tatsächlich die Leute zu Hause abzuholen und denen erstmal nur Hallo zu sagen. Schön, dass ihr da seid, das ist eine sehr, sehr schöne Idee. Schön, was auch dich hier zu Gast zu haben. Auch das war eine schöne Idee, dich hier einzuladen und dich in den Podcast reinzuholen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, ich war aufgeregt, aber irgendwie hat es ja geklappt.
Wir haben Social Media angesprochen, wie wichtig das auch für dich und für die Kirche ist. Wie lauten die Kanäle? Wie kann man dir und auch der Kirche folgen?
Ja, da gibt es den Kanal auf Insta, der heißt einfach nur Kreuzkirche. Ja. Da haben wir 900 Follower. Mhm. Bei Facebook ist das der Account Stefan Bürger. Mhm. Und auf TikTok heißt es, glaube ich, der Pfarrer.
Der Pfarrer sogar. Der war noch frei.
Der war frei. Und Twitter, bei Twitter mache ich nicht so viel. Da weiß ich gar nicht. Ich glaube, Stefan Bürger heiße ich da.
Einfach mal schauen. Es lohnt sich definitiv. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen für unsere Playliste bei Spotify. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
Ja, der Song ist von Genesis. Ja. Jesus, you loves me.
Jesus, he knows me.
So. Oh ja. So ähnlich war es ja. Aber he loves me passt auch.
Ja, das passt auf jeden Fall auch zu Jesus. Vielen Dank. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei den Hörern verabschieden.
Ja, liebe Podcast-Hörende, ich find's spannend, ob ihr mir ein Feedback geben wollt. Einfach über die Kanäle oder über eine E-Mail stefan.bürger mit UE, stefan mit F, @ekkw.de.